Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 65. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich.
Hi Robert, schönen guten Abend.
Ja, du bist nicht der Einzige, den ich hier heute begrüßen möchte, denn wir haben seit langer Zeit mal wieder eine kleine Spezialfolge und noch einen Gast eingeladen, nämlich Carrie vom YouTube-Kanal Einfach Carrie. Hi Carrie.
Ja, hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir haben es ja schon sehr lange und oft geplant und heute ist es endlich soweit. Deswegen danke, ich freue mich.
Ja, wir uns auf jeden Fall auch und wir haben ja schon die letzten Folgen immer mal versucht, jedenfalls auch über die weibliche Perspektive auf das Tracking zu sprechen und haben auch eine Menge Fragen bekommen und auch den Wunsch, dass du tatsächlich auch mal hier im Podcast mitsprichst. Deswegen freuen wir uns auch auf jeden Fall. Und ich denke mal, einige kennen dich ja auch von deinem YouTube-Kanal, denn dort machst du ja auch, ich sag mal so ähnlich wie Sebastian und ich jetzt auch, Wander- und Tracking-Videos, oder?
Genau. Den habe ich denn gestartet? Vor 2 Jahren. Als ich meine West Highland Way Wanderung gemacht habe, habe ich den gestartet und seitdem sehr erfolgreich. Ich bin jetzt fast an der Tausender Marke, also lasst mir gerne alle ein Abo da.
Das werden wir natürlich auch sehr gerne verlinken. Also alle, die da mal reinschauen wollen, können das dann in der Beschreibung auf jeden Fall machen. Und du sagst West Highland Way, war das jetzt der erste Trail, den du dann aufgezeichnet hast, weil den sind Sebastian und ich ja auch vor einigen Jahren gelaufen, oder war das generell der erste Trail, den du damals gelaufen bist?
Ja, das war die erste Wanderung bzw. der Trail, den ich aufgenommen habe. Also so richtig, meine erste, allererste Wanderung, die war 2018. Da war ich in Peru und bin den Salkantay-Track gewandert. Und lustigerweise war das auch damals das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Zelt geschlafen habe. Damals war das so 4 Tage Zelten, Wandern zu Machu Picchu. Und ich muss euch sagen, danach kam ich mir vor wie Lara Croft. Also es war einfach für mich so, wow. Genau, aber seitdem habe ich das Wandern für mich entdeckt, das in der Natur sein. Und genau, das war meine erste große Wanderung. Und 2019 bin ich dann den portugiesischen Jakobsweg gewandert. Damals natürlich noch so von Pilgerherberge zu Pilgerherberge mit einem viel zu schweren Rucksack. genau, und ab da habe ich mich dann immer mehr damit beschäftigt. Und ja, und dann war halt der West Highland Way so der erste Track, wo ich dann mit Zelt unterwegs war und dann auch so richtig ganz alleine.
Ach, den hast du komplett alleine gemacht?
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Wir fanden den ja auch super, also auch Sebastian, ich glaube, der erste, den du auch so richtig gemacht hast, ne, der richtige Trekking Trail.
Genau, damit hast du mich ja dann ins Hobby reingezogen, sag ich mal, und da hatte ich dann die damals gute Decathlon-Ausrüstung, die habe ich mir dann, glaube ich, da zugelegt mit dem Gear for Free auch. Nee, ich hatte ja gar nicht den Gear for Free, ich hatte ja einen alten Rucksack von dir auch noch dabei. Aber ich war froh, dass ich das nicht alleine gemacht habe, also Respekt da, Carrie, dass du das alleine durchgemacht hast, weil da auch in der Wildnis zu schlafen, da kann man ja auch dann an einigen Stellen so ziemlich wild campen. Respekt, aber ich meine, wenn man als erste richtige Wandertour direkt in Peru quasi in dem Zelt schläft, ist natürlich ein krasser Einstand. Ich glaube, dann hast du schon alles gesehen, alles gehört, dann kannst du auch in Schottland in der Wildnis schlafen.
Ich bin totaler Survival-Profi. Nicht.
Ja. Ja, und wenn du sagst, den portugiesischen Jakobsweg, der ist ja dann ein bisschen weniger bekannt auf jeden Fall. Ich weiß zum Beispiel gar nichts darüber. Wie lang ist der und bist du den gesamten Trailer gelaufen?
Wie lang ist der denn nochmal? Ich glaube, 250 Kilometer wäre er gewesen. Der startet in Porto und der verläuft dann entweder komplett an der Küste. Also es gibt einmal den Küstenweg oder den historischen Weg. Genau, und dann läuft er dann halt je nach Strecke bis Santiago de Compostela. Und ich bin den nicht komplett gelaufen, weil auf einer Etappe war eine Überschwemmung und deswegen haben wir die Etappe geskippt. Und genau, deswegen waren es dann nachher irgendwie so knapp 200 Kilometer.
Du sagst schon, es gab einen Küstenweg und einen historischen Weg. Ne, das erinnert mich auch an unseren Fisherman's Trail, den wir gelaufen sind. Da war es ja auch genauso, dass man da immer diese Variante zwischen den beiden Wegen hatte. Und war es da auch so, dass du durch Sand teilweise laufen musstest an der Küste?
Nee, da ist es so, dass so Paneele, sagt man das noch? So Paneele oder so ein Gehweg aus Holz auf dem Strand gebaut ist. Und deswegen haben wir uns dann halt auch nach den ersten 3 Tagen entschieden, dann lieber den historischen Weg zu gehen, weil da die Abwechslung an der Küste dann nicht so gegeben war. Und durch Sand sind wir da nicht so viel gelaufen.
Und den bist du dann aber nicht alleine gelaufen? Das ist wir, also den warst, da warst du dann nicht alleine unterwegs?
Genau, den wollte ich tatsächlich erst alleine wandern, weil das war auch so eine spontane Idee, weil meine damalige Agentur, für die ich gearbeitet habe, leider insolvent gegangen ist und ich wusste dann ab Tag X habe ich dann erstmal vorübergehend keine Arbeit und dachte dann so, was könnte ich mit meiner Zeit gut anfangen, bin dann irgendwie ein Surfcamp gefahren, war mit einer Freundin in Jordanien und habe mir überlegt, ich laufe dann den portugiesischen Jakobsweg und eine Freundin und ehemalige Kollegin, die fand dann die Idee mega gut und hat dann gesagt, ja, kann ich mitkommen? Und dann habe ich dann erst nachgedacht und habe gesagt, ja komm, machen wir zusammen. Und deswegen war ich da nicht alleine. Aber eigentlich habe ich mittlerweile ja das Solo-Wandern für mich entdeckt.
Ja, da wollte ich gerade fragen. Auch bei mir steht jetzt in 6 Tagen mal wieder seit langer Zeit eigentlich eine längere Solo-Wanderung an. Also 300 Kilometer laufe ich halt in Schleswig-Holstein. Und normal habe ich ja in den letzten Jahren immer Sebastian dabei gehabt oder Philipp oder Jerome oder andere Leute. Und wir reden oft über diesen Vergleich, also wie die Erfahrung ist, wenn man in einer Gruppe läuft oder was besser oder schlechter ist, wenn man alleine läuft. Ich persönlich finde beides gut, aber es ist, da wirst du sicherlich auch das Ganze bestätigen, es ist eine deutlich andere Erfahrung, oder wie ist es für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, wenn ich alleine unterwegs bin, dann bin ich halt viel mehr bei mir. Ich kann den Kopf abschalten und dann ist es für mich so eine Art von Meditation, wenn man das jetzt mal so spirituell ausdrücken kann. Also ich schalte da viel mehr ab und genieße die Wanderung und die Natur nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich höre keine Hörbücher oder höre Musik, wenn ich unterwegs bin. Also ich bin dann wirklich komplett bei mir und quatsche in meine Kamera. Aber ansonsten versuche ich wirklich, alles einzusaugen und bei mir zu sein. Und ja, und wenn ich halt mit Freunden oder mit meiner Schwester, mit denen ich halt manchmal auch unterwegs bin, eine Wanderung mache, dann quatscht man halt. Ne? Und man ist dann manchmal auch ein bisschen langsamer. Und ja, es ist halt irgendwie anders. Es ist natürlich cool, wenn man auch mal an eine Stelle kommt oder eine Etappe hat, die ein bisschen schwieriger ist oder ja, wenn es ein bisschen emotionaler ist, dann wäre es manchmal schon ganz schön, wenn man mal jemanden dabei hätte, der einen auch mal ein bisschen mitpusht oder bei dem man sich mal ausheulen kann, ehrlicherweise. Aber manchmal muss man halt auch eine Person mitziehen und das, ja, will man halt auch nicht immer.
Ja. Und da tritt man ja häufig auch auf die Frage, gerade um nochmal auf das Folgenthema zurückzukommen, dass ja vielleicht auch ein Vorurteil herrscht, dass es als Frau so ein bisschen gefährlicher ist, ne, alleine solche Trails zu machen und dass auch wahrscheinlich weniger Frauen dieses Hobby jetzt so solo betreiben. Da haben wir auch schon viele Kommentare zu bekommen. Was würdest du denn dazu sagen? Also wie siehst du das vom Sicherheitsrisiko ein oder wie ist da deine Erfahrung, alleine solche Trails als Frau zu laufen?
Also ich merke auch immer wieder, dass es viele Frauen gibt, die natürlich Angst haben und das nicht machen. Und gerade auch, als ich angefangen habe, irgendwie auf Instagram oder YouTube Videos oder Reels zu veröffentlichen, da habe ich manchmal Kommentare bekommen, so selbst bei Tageswanderungen hier im Ruhrgebiet von Frauen, die dann gesagt haben, oh, warum traust du dich das? Wo ich mich echt gewundert habe, weil ich mir so denke, naja, ich gehe doch auch alleine in die Innenstadt oder in den Park. Wenn ich jetzt eine Wanderung um den Baldeneysee mache, ist das ja nicht wirklich gefährlich. Aber selbst da haben manche Frauen tatsächlich Furcht vor und machen das nicht, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil da passiert ja nichts. Und bei anderen oder größeren Touren ist es ja tatsächlich so, dass wenn man realistisch dran geht, ist die Gefahr im Wald ja viel geringer als jetzt in der Großstadt.
Genau, ja.
Deswegen, ja, ich habe hier und da irgendwie auf dem Campingplatz, letztes Jahr auf dem Forststeig, war ja auch meine erste Nacht, wo ich so quasi richtig gewildcampt habe im Wald. Da wurde ich natürlich auch 3-mal wach und habe gedacht, was ist das für ein Geräusch? So, das ist natürlich da. Aber ich glaube, das habt ihr ja auch dann manchmal, ne, wenn ihr dann da irgendwelche Tiere hört. Das ist einfach menschlich. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt eine Frau, einen Mann oder ein Mann oder was auch immer ist. Aber Christine Thürmer, die hat letztens einen Post abgesetzt auf Facebook oder Instagram, ich weiß gar nicht mehr, wo sie auch nochmal gesagt hat, dass man als Frau auch teilweise echt Vorteile dadurch hat, dass man alleine unterwegs ist. Ne? Sei es, wenn man jetzt irgendwie mal trampen möchte, wenn man auf dem PCT unterwegs ist oder irgendwie mal Hilfe braucht. Also man hat da, glaube ich, auch teilweise Vorteile. Mhm. Und am Ende des Tages gewinnt einfach das, was man aus der Natur rausholt. Und man muss sich einfach trauen. Man muss sich einfach trauen. Mhm. Und was ich ja immer mache, ich habe ja immer meinen Garmin dabei, mein Garmin InReach, damit ich irgendwie abgesichert bin, wenn ich kein Handyempfang habe, dass ich dann meiner Vertrauensperson zu Hause dann auch immer schreiben kann, du, ich bin sicher am Campground angekommen. Dann ist meine Family und meine Freunde sind dann auch beruhigt. Ich weiß, dass ich im Notfall, wenn ich mir auch unterwegs im Funkloch das Bein breche, dass ich dann auch Hilfe anfordern kann. Das ist mir persönlich wichtig. Und was mir auch wichtig ist, ist, dadurch, dass ich ja viel auf Instagram und YouTube poste, dass ich halt immer zeitversetzt poste, um mich da auch so ein bisschen abzusichern. Also nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt auf den und dem Campingplatz und hier, ne, könnt ihr mich antreffen. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten.
Ja, finde ich einen super interessanten Punkt, weil das ist eben eine Sache, worüber sich jetzt Robert und ich eigentlich keine Gedanken machen. Ich glaube, wenn wir auf dem Trail sind, dann posten wir direkt, den wir auf Instagram, wo wir da unterwegs sind. Also da haben wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber machen müssen. Also sehr interessant, dass du dann so zeitversetzt postest. Und ich hätte noch so die Frage dazu, du hast jetzt von deiner Garmin InReach gesprochen. Gibt es denn noch irgendwie weitere Sachen, die du machst oder Items? Oder hast du irgendwie vielleicht sogar einen Pfefferspray dabei oder sowas? Oder man hat ja schon mal Videos gesehen, wo dann eben von innen am Zelt noch ein Karabinerhaken reingehängt wurde, damit eben keiner einfach ins Zelt reingehen kann. Hast du auch noch solche Sicherheitsvorkehrungen oder sagst du alles, nein, das passt soweit für mich, das brauche ich gar nicht?
Nee, aber das mit dem Karabiner ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, denke ich gerade. Das kannte ich noch gar nicht. Nee, ich habe tatsächlich nur mein Garmin und meinen klaren Menschenverstand und meine Naivität. Nein, aber nee, das mit dem Karabiner finde ich eigentlich eine ganz gute Idee noch, aber so ein Pfefferspray, ich glaube, im Zweifel verletzt man sich da irgendwie selber mehr, als dass es hilft. Ja. So. Ich habe mein kleines Mini-Taschenmesser. Ich habe mein kleines Mini-Taschenmesser.
Aus dem Victorinox?
Ja.
Okay. Ja. Ich will gerade noch sagen, du hast ja auch von den eventuellen Vorteilen sogar gesprochen. Also sehr gutes Beispiel. Ich glaube, Robert und ich müssten schon eine Zeit lang warten, bis wir irgendwie beim Tramp mal mitgenommen werden von irgendwem. Also da bist du wahrscheinlich schneller abgeholt als wir beide.
Ja. Wobei ich habe es noch nie ausprobiert. Müsste ich mal machen.
Wir mussten es auch noch nicht machen bisher. Einmal wurden wir freundlicherweise mitgenommen in Portugal dann ein Stück. Aber das war auch nicht komplett zufällig auf jeden Fall.
Nee.
Wie du hast schon gesagt, es gibt dann ein paar Gegenstände, gerade jetzt, wenn wir beim InReach Mini sind, die du verwendest. Musstest du das überhaupt schon mal einsetzen? Also gab es schon mal irgendwie so eine Situation?
Also im Punkto Sicherheit, also dass ich irgendwie verletzt war oder irgendwie den SOS-Knopf drücken musste, auf gar keinen Fall. Aber schon halt, dass ich dann, wie zum Beispiel letztes Jahr, als ich in Patagonien wandern war, da bin ich ja den O-Track in Torres del Paine gewandert und da habe ich halt dann immer meiner Schwester abends geschrieben, hier, ich bin jetzt am Campground oder auch auf dem Forst steigt das Jahr. Dafür habe ich es ja auch, aber Gott sei Dank, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, musste ich noch nicht den SOS-Button drücken. Nee, das noch nicht.
Ja, das ist schon super praktisch auf jeden Fall und gerade wenn du in Regionen unterwegs bist wie Patagonien, dann ist das natürlich eine super Sache, auch wegen dem Empfang. Ja, gibt es denn ansonsten noch Dinge, die du jetzt unseren weiblichen Zuhörern vielleicht empfehlen würdest? Also wir haben ja auch schon letztes Mal grob anhand deiner Antwort schon versucht zu erklären, was es da vielleicht für Empfehlungen in Bezug auf die Kleidung gibt. Mhm. Aber na, das können wir natürlich nicht so gut beantworten wie du. Und vielleicht kriegst du ja auch immer häufig Fragen oder Kommentare und kannst einfach mal unseren weiblichen Zuhörern mal ein paar Empfehlungen geben.
Ja, gerne. Also tatsächlich habe ich dahingehend noch nicht so viele Kommentare bekommen, weil aktuell dreht sich bei mir alles ums Thema Schuhe. aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, also, oder was bei uns Frauen auf jeden Fall teilweise ein Problem ist oder eine Situation, dass wir natürlich ein bisschen eine weiblichere Figur haben, ne? Und dann gerne mal etwas breitere Hüften haben oder die ein oder andere Wanderin hat auch muskulöse Oberschenkel, wie ich zum Beispiel auch, kurze Beine, ich sag's jetzt mal nett, muskulöse Oberschenkel. Und da habe ich zum Beispiel lange nach einer perfekten Wanderhose gesucht, die dann irgendwie nicht an den Oberschenkeln gescheuert hat. Oder ich trage ja mittlerweile auch immer eine Zipphose. Hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, weil für mich ist eigentlich eine Zipphose auch immer das hässlichste Teil ever gewesen.
Aber praktisch.
Genau, die ist sehr praktisch. Ja. Aber warum ich die halt auch immer so ganz lange ja richtig scheiße gefunden habe, ist, dass die Länge der kurzen Hose dann halt immer sehr unvorteilhaft war. Wenn man halt ein bisschen kleiner ist und halt, wie gesagt, etwas muskulösere Oberschenkel hat, dann betont das sehr oder drückt so in die Oberschenkel rein. Und da habe ich für mich einfach mittlerweile die Bergwander- oder Naturwanderhose von Decathlon gefunden. Die ist für mich einfach super, weil da auch der Stoff sehr schön nachgibt. Und das, glaube ich, für die ein oder andere Frau auf dem Trail sehr praktisch ist. Und ansonsten habe ich von vielen Mitwandererinnen ganz am Anfang, als ich mal recherchiert habe, gehört, dass wohl die Hosen von Revolution Race ganz gut sein sollen, weil die auch weitergeschnitten sind und auch die Länge der kurzen Hosen bei den Zip-Hosen sehr vorteilhaft sein soll. Oder auch die Trail-Leggings, die teils auch sehr bequem sein sollen. Genau. Aber ansonsten, ich bin halt grundsätzlich auch ein großer Decathlon-Fan bei vielen Sachen.
Ja,
und
auf jeden Fall auch.
Deswegen, ja, da auf jeden Fall der Tipp. Und was ich auch auf jeden Fall super empfehlen kann, ist der Sport-BH von Dilling. Ich weiß nicht, ob ihr Dilling kennt. Das ist so eine skandinavische Marke und die machen Merino. Da habe ich auch Merino. Mein Base Layer ist komplett von Dilling und mein Wandershirt ist von Dilling und der Sport-BH ist auch von Dilling. Da habe ich vorher immer so einen ganz normalen Sport-BH aus Funktionsmaterial getragen. Ja. Aber wenn man den dann eine ganze Woche am Stück trägt, dann riecht das Teil nicht mehr so schön. Und da kann ich auf jeden Fall den Sport-BH von Dilling extrem gut empfehlen. Genau.
Das waren schon mal super Tipps, auf jeden Fall.
Ich will direkt einmal einwerfen zu der Hose. Da war ich natürlich direkt hellhörig, als du da von irgendwelchen Abschürfungen gesprochen hast. Da habe ich ja jahrelang zu kämpfen gehabt. Also die Hose, von der du dann gerade gesprochen hast, da hast du dann noch keinen Wolf mehr gelaufen. Also du nimmst dann aber auch keine Sachen wie irgendwie dann eine Vaseline-Creme oder Babypuder, das hast du gar nicht mehr dabei.
Oder
brauchst du gar nicht.
Aber ich weiß halt, dass es viele Frauen das Problem haben oder dann auch vielleicht auch mal noch eine Radlerhose drunter tragen. Aber die Hose kann ich auf jeden Fall super.
Ja, beim Thema Schuhe, da hast du ja zuletzt, glaube ich, auch auf TikTok so ein fast virales Video mal zu dem Thema gemacht, wo es auch sehr viel Feedback zu gab. Wie ist denn da so deine Einstellung? Was verwendest du da für Schuhe vielleicht erstmal generell von der Art und hast du da auch konkrete Modellempfehlungen?
Ja, also ich trage jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren die Adidas Terrex Freehiker, also Trailrunner, ohne Gore-Tex. Da sind wir ja hier gut, in der Gruppe ganz klar dafür, dass man kein Gore-Tex trägt, wenn es nicht gerade eine Winterwanderung ist. Da bin ich aber gerade auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich mal was anderes ausprobiere, weil ich liebe diese Schuhe, die sind super bequem, mit denen habe ich einen super Halt, aber wir kennen es alle, wenn man dann doch mal eine Strecke läuft, wo man viel Asphalt hat, dann tut es nachher irgendwie weh, ne? Also,
das ist immer mein Hauptproblem. Also wenn Sebastian sich einen Wolf läuft, dann habe ich meistens die Fußmuskelschmerzen immer, was mein größtes Problem ist, ja.
Ja, genau. Und an sich sind die super, aber jetzt habe ich mal überlegt, so nach 3 Jahren und weil ich jetzt auch mal wieder ein neues Paar mit zulegen müsste, ne, weil wir kennen es ja alle, irgendwann ist dann der Grip abgelaufen, habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich mal mir ein neues Paar zulege und habe da ja auch auf Instagram eine Umfrage gemacht und Sebastian, du hast mir ja auch deine Empfehlung geschickt, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Was sind jetzt die letzten Kandidaten, die du da noch im Kopf hast an Schuhen?
Von Ultra, welchen trägst du nochmal?
Olympus 5.
Ah ja, genau von Ultra den Olympus 5 und von Hoka den Speed Goat. Die beiden überlege ich gerade. Wobei mir der von Decathlon, den habt ihr ja auch beide, glaube ich, ne? Oder Robert nur. Der wurde mir jetzt auch nochmal empfohlen und der ist halt vom Preis auch unschlagbar, ne?
Ja, die sind echt gut, die sind auch langlebig, die haben natürlich dann im Gegensatz zu einem Hoka Bondi oder zu einem Ultra Olympus dann auch eine weniger dicke Sohle, also man hat dann schon irgendwann ein paar Schmerzen, aber auf Waldwegen oder Trails, ne, sind die super atmungsaktiv, haben super Grip. Und ich habe auch überlegt, ob ich mir nochmal die Altra Olympus jetzt neu hole. Wir haben ja schon oft mal über die Haltbarkeit so ein bisschen gesprochen. Und ich bin, glaube ich, mit der Olympus jetzt auch 400, 500, 600, 700 Kilometer gelaufen. Ich weiß es gar nicht genau und wollte mir eigentlich jetzt vor der nächsten Wanderung nächste Woche nochmal ein neues Paar holen, weil ich da eigentlich 300 Kilometer in Schleswig-Holstein sehr viel auf Asphalt laufen werde.
Oh ja.
Aber ich habe es jetzt doch nicht gemacht und ich will einfach mal testen, wie ist die Haltbarkeit und ja, wie weh werden mir die Füße dann tun nach den ersten Tagen. Und deswegen ja, nehme ich jetzt nochmal die aktuellen Schuhe und gebe dann auch gerne mal eine Rückmeldung über die Langlebigkeit zu den Modellen.
Ich glaube, mit den Schuhen, die du jetzt gerade genannt hast, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also egal, was du dich entscheidest, das wird eine gute Entscheidung sein.
Ich habe aber tatsächlich, weil wir ja heute auch so ein bisschen bei dem Thema Frauenperspektive sind und Frauenprodukte oder ne, Must-Haves sind, ich habe letztens eine Anzeige ausgespielt bekommen auf Instagram von, ich glaube, das war Jake Wolfskin, wo es darum ging, dass es einen Wanderschuh gibt, speziell auch für Frauen. Also da habe ich keine Erfahrung tatsächlich mitgemacht. Ich wüsste auch jetzt nicht, welche Auswirkungen das bei einem Schuh haben könnte. Ich weiß nicht, ob die dann extra für kleinere Personen weniger Gewicht oder so gemacht sind. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber auch dahin geht's viel mehr. Also das, ich merke auch, dass vor 4 Jahren, als ich, oder war, 5 Jahren? Nee, 2018, als ich für meine Peru-Reise nach Outdoor-Kleidung für mich geguckt habe, da gab's nur Schwarz. Es gab irgendwie nur die Jack Wolfskin und Meyer Sports oder Columbia oder also so diese klassischen Marken. Und mittlerweile tut sich da ja so viel und es gibt immer mehr. Und ich bin auch einfach froh, dass es mittlerweile einfach auch schöne Outdoor-Kleidung gibt. Also, ne, und einfach auch weibliche Formen und schöne Farben. Also mich sieht man ja auch immer in meiner pinken Jacke und
Sebastian auch.
Ja. Lila, meine ist lila.
Lila, ne? Ja. Aber also ich finde, da tut sich schon halt sehr viel und da wird auch mittlerweile natürlich auch gesehen, dass es viel mehr Frauen gibt, die mittlerweile wandern und dementsprechend gibt es da auch natürlich heutzutage viel mehr, als es das noch vor ein paar Jahren gab.
Ja, gerade auch bei Decathlon, ne, finde ich echt immer beeindruckend, dass eigentlich das gesamte Sortiment, ja, bis auf wenige Ausnahmen, dann in 2 Varianten auch da ist, mit einem ganz anderen Schnitt. Ne, und das hat man bei anderen Marken ja teilweise gar nicht. Dann wird das einfach als universell verkauft und hat dann wahrscheinlich für beide Geschlechter keinen optimierten Schnitt. Ne, und das finde ich eigentlich schon immer sehr, sehr gut. Ja, du hast gerade gesagt, bei deinen ersten Wanderungen, da hattest du auch viel zu viel Gepäck dabei. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns sehr umtreibt, also gerade das Ultraleicht-Tracking. Und du hast wahrscheinlich dann auch gemerkt, dass das zu viel war, dann reduziert. Und da wäre mal meine Frage, wie weit geht das denn bei dir? Also was hast du da so ausgepackt und wo bist du da jetzt ungefähr gewichtstechnisch unterwegs?
Ja, also ich muss dazu sagen, wie gesagt, Jakobsweg, ich habe mir da gar keine Gedanken, ah, doch, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich habe so ein paar Artikel gelesen und dann so dieses maximal 15% oder 10% vom Körpergewicht. Und ich habe damals auch einfach meinen Handgepäcksrucksack von Osprey genommen. Das war gar kein Trekking-Rucksack. Der alleine hat schon viel zu viel gewogen. Und ich habe ja sehr langes Haar und viel Haare und ich habe damals einen Reiseföhn mitgenommen. Das ist mein Gag überhaupt. Ich habe einen Reiseföhn dabei gehabt, weil ich gedacht habe, wenn ich in den Herbergen bin und mir die Haare wasche, ich muss mir die Haare föhnen, weil sonst erkälte ich mich ja, weil wir im Oktober gewandert sind. Also dafür alleine, also das kann ich mir natürlich heute gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage wasche ich mir einfach 7 Tage am Stück die Haare nicht mehr und trage eine Kappe. So, ne? Wir kennen es alle. Ja, aber damals, ich hatte natürlich Wechselkleidung auch dabei. Ja. Und was hatte ich denn noch dabei? Der Föhn und Wechselkleidung. Ja, das war halt. Und ich habe dann auch noch richtige Wanderschuhe angehabt. Ja, und alles hat einfach in Masse mehr gewogen als heutzutage. So, und für den West Highland Way habe ich dann natürlich einmal alles neu gekauft. Also, das hat ja schon angefangen. Ich hatte ja gar kein Zelt. Ich habe mir dann das MSA Hubba Hubba NX geholt, was natürlich ein super Zelt ist. Aber dann habe ich mir auch noch das Footprint mitgenommen, weil mich das gestresst hat, dass man es nicht so gut aufbauen kann, wenn es regnet. Weil das ist ja ein Freestanding-Zelt, wo man ja erst das
Ich hatte dieselben Probleme. Ich hatte das Alex hier, was quasi nur die schwere Variante davon ist und da auch immer dieselben Probleme. Mit dem Footprint, ich glaube, da kann man ja auch die Zeltstangen so ein bisschen reinmachen und dann ist es so freestanding, ne? Ja, aber nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, genau, das hatte ich halt dabei und da dann aber auch keine Wechselkleidung mehr. Aber irgendwie trotz alledem, selbst auf dem West-Thailand-Way würde ich sagen, war es noch zu viel. Also eigentlich bin ich ja immer noch in dem Prozess und nach jeder Wanderung merke ich dann, okay, das könnte ich nochmal irgendwie aussortieren. Irgendwie, keine Ahnung, es müssen nicht 10 Ibus sein, es reichen vielleicht auch 3. Also so diese Kleinigkeiten sind es dann immer. Ne?
3 reichen nicht.
Ja, ja. Wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel auf dem West-Thailand-Way, genau, Sebastian, da hatten wir ja damals auch sogar schon miteinander so ein bisschen auf Instagram geschrieben und du hattest mir dann auch das Skin So Soft gegen die Mitches empfohlen. Genau. Und da habe ich mich auch gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Ich habe das bestellt und habe das einfach, weil ich dachte, das wäre ein Spray, komplett eingepackt. Aber es ist ja ein Öl, was man einreibt und ich brauchte natürlich nicht die ganze Flasche. So, ne, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr so machen. Also es waren ja irgendwie 100 Milliliter irgendwie so ein Öl und dann habe ich es, glaube ich, einmal benutzt.
Echt? Wir haben es eigentlich den ganzen Tag immer nur rumgesprüht. Also unseres war, glaube ich, auch zum Sprühen. Und wir haben es meistens nur benutzt, damit wir halt besser riechen. Also wie so eine Unterwegsdusche immer war. Aber es hat tatsächlich auch das ganze Ungeziefer so ein bisschen von uns ferngehalten.
Ander, ich denke da irgendwie nie dran. Ehrlich gesagt, ich habe es dann nicht benutzt. Ich habe dann irgendwie ein paar Mal das Headnet benutzt. Aber Skin So Soft, es ist echt gut. In den Momenten, als ich es dann benutzt habe, habe ich gemerkt, es hilft auf jeden Fall, aber ich habe es viel zu selten benutzt. Ja. Und ich habe halt immer auch ein Kindle dabei, weil ich halt ja meistens dann irgendwie irgendwo hinfliege oder mit dem Zug anreise und dann langweile ich mich und deswegen bin ich dann unterwegs dann mit meinem Kindle und ich habe halt auch immer ein Stofftier dabei. Sonst kann ich nicht schlafen. So, und
ich hoffe, deswegen, kein riesiger Bär, sondern irgendwas Kleines, Kompaktes.
Nein, also nur sowas Kleines. Ja, aber rein theoretisch, dieses Stofftier, ein Kindle könnte ich zu Hause lassen. Ich habe auch immer ein kleines Kissen dabei. Da könnte ich natürlich rein theoretisch auch meine Daunenjacke nehmen oder irgendwie, ne, man kennt es. Also es gibt da schon natürlich nur so 2-3 Sachen, wo ich weiß, da könnte ich einsparen.
Ein paar Luxusgegenstände.
Genau.
Ja. Also ich lese zum Beispiel auch gerne auf dem Kindle zu Hause. Unterwegs mache ich das dann über die Kindle-App einfach. Und ne, das klappt eigentlich auch ganz gut auf dem Smartphone. Man verbraucht natürlich ein bisschen mehr Akku. Und jetzt so auf langen Trails werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen sparen müssen. Aber so geht es dann im Prinzip auch zur Not.
Und dann musst du dir vielleicht einfach nur überlegen, was du für ein Multi-Use mit deinem Stofftier noch machen kannst. Robert und ich schwören ja auf Multi-Use-Gegenstände. Vielleicht kannst du noch mit dem Stofftier irgendwie dann deinen Kochtopf sauber machen oder abtrocknen oder so.
Das würde ich niemals tun. Ja, nee, aber ja, natürlich. Also ich habe jetzt auch tatsächlich überlegt, wenn das Wetter hält, beziehungsweise wenn das Wetter nächste Woche ein bisschen besser ist, dann steht ja immer noch mein Plan, dass ich da eine erste Trekking-Tour dieses Jahr mache. Und da habe ich jetzt echt überlegt, ob ich, dadurch, dass es nur 3 Tage sind, ob ich da mal ein paar Sachen zu Hause lasse und mal teste, wie es sich für mich anfühlt. Aber ich glaube, als Frau hat man tendenziell vielleicht auch 1-2 Sachen dabei, die ihr vielleicht nicht dabei habt. Ne? Also zum Beispiel, ich habe immer eine Mini-Bürste dabei. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, so einfach durch die Haare mit der Hand.
Also genau, Bürsten haben wir auf jeden Fall nicht dabei.
So, ne? Oder wir Frauen müssen natürlich manchmal auch Hygieneprodukte dabei haben, die ihr gar nicht dabei habt. Ne? Also sei es dann Tampons oder manche Frauen benutzen ja auch eine Periodentasse. Dementsprechend brauchen wir hier und da auch vielleicht mal ein bisschen mehr Wasser, da wir uns vielleicht hier und da auch mal mehr die Hände waschen wollen. So. Das sind halt auch immer so, ja, so Sachen, auf die wir natürlich achten. Oder gerade wenn es jetzt auch so wechselhaft noch ist, das Wetter, dann haben, glaube ich, Frauen auch gerne mal ein Sitzkissen dabei, weil wir uns natürlich auch schneller eine Blasenentzündung holen. Und also deswegen, ich glaube, dass man als Frau tatsächlich so 2-3 Produkte mehr dabei hat. Oder Robert, ich hatte es dir ja auch die Tage schon erzählt, ne, so, wenn ihr dann da so in der Dusche auf einem Campingplatz steht und dann noch die Handseife klaut, ich habe halt immer so ein Mini-Fläschchen dabei mit meiner Gesichtsreinigung, weil ich irgendwie, wenn ich mich 3 Tage nur mit Wasser wasche, dann sehe ich danach aus wie Carrie wieder zurück in Pubertät. So bei so Trekkingtouren, so eine Woche, 10 Tage, da mache ich das dann. Aber wenn ich jetzt irgendwann mal den PCT wandern würde, dann würde das natürlich auch nicht mehr gehen. So, aber ja, bis dahin nehme ich auch meine Reinigung.
Ja, spannend auf jeden Fall. Da denke ich, gar nicht oft so dran, was man da vielleicht noch sonst mit hätte haben könnte. Und ich denke mal, jetzt nach deiner Wanderung auf dem West Highland Way ist deine Ausrüstung wahrscheinlich noch ein bisschen besser optimiert. Was sind denn so die großen vier, die du aktuell dabei hast? Also Zelt, Schlafsack, Isomatte und Rucksack.
Mein Rucksack ist der Osprey Asia in 48 Liter, weil dadurch, dass ich ja noch nicht so ultraleicht unterwegs bin wie ihr, ist mein Gepäck natürlich noch ein Ticken schwerer. Und ich mag es einfach, wenn ich ein vernünftiges, einen Rucksack mit Frame habe, weil ich das nicht mag, wenn mein Rücken so nass ist. Tatsächlich, weil das hat mich damals auch auf dem Jakobsweg extrem genervt. Ich bin dann teilweise dann schon so gelaufen, dass der Rucksack manchmal so nach hinten hing, weil ich diesen verschwitzten Rücken nicht mehr abkonnte. Und deswegen mag ich, dass dieser Rucksack halt so ein Frame hat und so eine Belüftung am Rücken. Der wiegt knapp ein Kilo. Ich komme mit dem super zurecht. Und ja.
Es gibt dazu zu dem Problem, also mit dem Rückenmodul, sage ich mal, zwei echt gute Produkte. Also von Z-Packs gibt es einmal zwei Rucksäcke, glaube ich, die nennen sich Arc Hall. Die haben im Prinzip dann so einen Netzframe, der direkt auf dem Rücken aufliegt und dazwischen ist dann eine Lücke zu dem eigentlichen Rucksack. Und das Konzept hat sich anscheinend Decathlon jetzt abgeschaut, denn die haben gerade einen neuen Rucksack im Sortiment, auch in Frauenvariante und Männervariante. Der wiegt auch ein bisschen mehr, ich denke mal ungefähr so viel wie dein Osprey, 1,2 Kilo ist das, glaube ich, auch bei 50 Litern. Und der hat auch diese Netzkonstruktion, also auch einen Rucksack mit Frame, aber dann dieses Netz am Rücken und du hast halt eine total super Belüftung, gerade bei warmen Trails. Und der Rucksack macht auch sonst einen guten Eindruck. Ich habe mir gewünscht, dass er noch ein bisschen leichter ist, aber vielleicht auch mal ein spannendes Produkt für alle, die so ein ähnliches Problem da haben.
Und ich fand jetzt interessant, du hast ja ein paar Gegenstände gesagt, die du noch mit hast, die Robert und ich vielleicht nicht mit haben. Aber dennoch kommst du da mit den 48 Litern aus oder fehlt bei der Angabe noch irgendwie die Außentaschen dazu? Das ist dann komplett 48 Liter, mit dem du da auskommst.
Ja, ich komme eigentlich mit 40 aus. Also der Rucksack ist insgesamt 48. Der hat oben noch so eine Klappe, die man abmachen kann. Also auf dem West Highland Way hatte ich die tatsächlich auch dabei, weil wenn man dann irgendwie Verpflegung vier, fünf Tage dabei hat, dann wird es schon knapp. Und weil natürlich das MSA Hubba auch ein bisschen mehr Platz in Beschlag genommen hat. Mittlerweile habe ich ja das Tarp Tent Rainbow in der Ein-Personen-Variante. Das nimmt natürlich jetzt ein bisschen weniger Platz weg, deswegen habe ich ein bisschen mehr Platz und komme da eigentlich mit den 40 Litern, mit dem Innenraum und den Außentaschen super zurecht. Da war ich ja auch letztes Jahr da war ich letztes Jahr 7 Tage auf dem Forststeig inklusive Komplettverpflegung unterwegs und das hat auch alles super geklappt. Genau.
Dann benutzt du ja wahrscheinlich auch Daunen dann, also einen Daunen-Schlafsack oder Daunen-Kilt, oder?
Genau.
Okay, weil sonst 40 Liter ist ja schon also relativ wenig, würde ich auch sagen. Also das ist so ungefähr das, was man hat, wenn man so ultraleicht Setup im Prinzip hat. Und Daune lässt sich natürlich viel stärker komprimieren als zum Beispiel die Apex-Kills, die Sebastian und ich jetzt haben. Die nehmen dann schon mal gerne über die Hälfte des Rucksacks dann ein, also 25 Liter. Und da hat man natürlich bei Daune ein bisschen mehr Spielraum.
Ja, ich glaube, da kommt auch noch mal irgendwie zutage, dass ich eine Frau bin. Ich bin halt eine Frostbeule. So, und ich habe halt Angst vor Kälte. Also Kälte ist bei mir echt Endgegner. Und da kommen wir dann auch nochmal dazu, dass es teilweise ja echt Produkte gibt, die extra für Frauen sind. Also ich habe bis letztes Jahr immer einen Schlafsack von Expat gehabt, der extra für Frauen war. Der hatte halt extra in der Fußbox mehr Daunen, weil bekanntlichermaßen wir Frauen natürlich an den Füßen auch immer noch mehr frieren. Und der war oben auch ein bisschen mehr gepolstert. Und mit dem bin ich eigentlich grundsätzlich zufrieden. Ich glaube, der wiegt in etwa 900 noch was Gramm. Aber jetzt habe ich mir auch ein Kilt geholt von Sea to Summit. Das wiegt nur noch 600 Gramm oder so. Aber ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Weil dieser Schlafsack, der ist einfach mit der Kapuze, so wenn man ein bisschen komplett zuzieht, noch mal einen Ticken wärmer.
Ja, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Auch, da haben wir schon oft drüber geredet, im Kilt, wenn man sich da umdreht und so, dann kommt manchmal so eine Kältebrücke zustande. Aber hat alles Vor- und Nachteil auf jeden Fall. Und ich habe letztens auch gelesen, dass Kälte- und Wärmeempfinden bei Frauen und Männern liegt so bei 5, 6 Grad teilweise. Und die meisten Schlafsäcke haben immer einen Komfortwert, einen Komfortlimitwert und einen Extremwert. Und Na, ich denke mal, das kannst du bestätigen. Als Frau sollte man sich da lieber ganz konservativ an dem Komfortwert, ne, als Maximalgrenze richten. Und als Mann kann man doch schon mal auf dem T-Limit-Wert gehen. Und einen Extremwert sollte wirklich keiner irgendwie als Referenz beachten. Das ist quasi nur, da kann man dann in der Theorie noch drin 4 bis 6 Stunden überleben bei der Temperatur, aber auf jeden Fall nicht schlafen.
Ja. Nee, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen gibt es ja auch bei den Isomatten meistens für Frauen auch extra einen höheren R-Wert.
Ja, stimmt, genau.
Die Frage war ja auch gerade, ne, was sind meine Big Four? Und da ist halt meine Isomatte die Neo Air X-Lite.
Mhm, ja.
Ich bin aktuell mit Namen schlecht. Genau, die Neo Air X-Lite, die habe ich auch in der Frauenversion und die hat halt auch einen höheren R-Wert. Und was natürlich bei den Frauenvarianten oft halt auch nochmal gut ist, die sind halt kürzer. Ne? Also man geht davon aus, dass Frauen tendenziell immer ein bisschen kleiner sind als Männer, was meistens so der Fall ist. Dementsprechend ist meine Isomatte auch nur 1,60 Meter. Mein Frauenschlafsack von Expat, der ist auch extra für Frauen bis 1,60 Meter, was ich halt genau bin. Ja, und auch meine Wanderstöcke, die sind auch extra für Frauen, die sind auch extra kurz und deswegen auch nicht geeignet, um mein Zelt freistehend aufzubauen. Schade. Ja, also da spart man natürlich dann auch hier und da noch mal ein bisschen Gewicht, weil die Produkte einfach kleiner sind.
Ja, wollte ich gerade sagen, da hast du natürlich dann Vorteile, mehr als wir, und kannst da Gewicht sparen. Und ich kenne auch welche, die sich damals die X-Lite extra in der Frauenvariante geholt haben, weil die dann zum Beispiel im Fußraum den Rucksack hingelegt haben und dann, ich glaube, der R-Wert war dann 0,3 höher und dann konnte man eben noch ein bisschen Gramm sparen, weil es kürzer war und hatte trotzdem ein wärmeres Produkt auf jeden Fall. Ja, und du hast gerade auch noch den Forststeig erwähnt. Das war mir eigentlich auch ein ganz unbekannter Trail, bis ich da dein Video auch zu gesehen habe. Und ich glaube, du hast doch auch so eine Art Wander-Event da teilgenommen oder verwechsel ich da was? War das eine andere Tour? Da habe ich nämlich auch was zu da bei dir auf dem Kanal zu gesehen.
Genau, das sind zwei unterschiedliche Touren gewesen.
Okay.
Genau, der Forststeig ist im Elbsandsteingebirge, also Sächsische Schweiz. Genau, und was da halt mega cool ist, ist, dass man so quasi semi-wild zelten kann. Also wir kennen sie ja alle mittlerweile, die ganzen Trekking-Camps, die es so auf dem Eifelsteig gibt oder so einen Waldsteig. Aber wir haben es wahrscheinlich alle schon mal probiert, da einen Platz zu bekommen. Bekommt man nicht. Genau, da fängt die Saison an, dann guckt man in den Kalender rein und dann sind alle Wochenenden oder Sommerferien.
Wie bei Konzerttickets, sofort 0 Uhr, alles weg.
Genau. Und auf dem Forststeig ist das so, dass man vorher sich so Tracking-Tickets kaufen muss. Aber dann geht es eigentlich nur darum, dass man dann hinfährt, die Wanderung startet und dann vor Ort auf diesen Biwakplätzen oder in diesen Hütten schlafen kann, ohne dass man vorbuchen kann. Dementsprechend ist man flexibel. Und den Trail kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also man ist eine Woche unterwegs und man ist komplett autark. Also man muss sein Wasser filtern, man muss seine ganze Verpflegung für die ganze Woche mitnehmen und der Weg ist auch sehr wild. Also die perfekte Vorbereitung, wenn man dann echt mal eine längere Tour wandern möchte. Und also ich war sehr überrascht über die Strecke, ich fand es mega cool. Genau, und die andere Strecke, die du meintest oder die andere Wanderung, die ich gemacht habe, das war der Fjällräven Classic.
Ach genau, ja.
Genau, da hatte ich, da habe ich über ein Gewinnspiel bei den Female Explorern Karten gewonnen.
Ja, cool.
Ja, und bin dann mit einer Freundin dahin und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch eine super Wanderung für Einsteiger, weil da natürlich alles vororganisiert ist, weil es ja von dem Outdoor-Hersteller Fjällräven organisiert ist. Man hat so Checkpoints an jedem Tag. Man hat super, super schöne organisierte Campgrounds an Stellen im Allgäu, wo man sonst nie so ohne weiteres zelten könnte. Und man bekommt morgens dann immer die komplette Verpflegung für den Tag. Also man bekommt dann Frühstück und Snacks und Abendessen und braucht dementsprechend halt nicht seine komplette Verpflegung für 3 Tage oder eine Woche mitnehmen, sondern immer nur für den jeweiligen Tag und dementsprechend auch eine super Wanderung, um das ganze Thema mal zu testen.
Und kann man dann auch diese Tickets einfach käuflich erwerben oder ist das alles über so ein Gewinnspiel?
Genau, die kann man erwerben. Ich habe halt, wie gesagt, bei dem Gewinnspiel mitgemacht, lustigerweise. Aber grundsätzlich gibt es den Fjällräven Classic in Deutschland, in Dänemark, in UK, mittlerweile, glaube ich, auch in Chile und in Japan, glaube ich, auch. Und ich glaube, für Deutschland ist der jetzt auch schon ausverkauft dieses Jahr. Ich habe da ja letztens auch noch mal irgendwie so ein Reminder rumgeschickt. Und genau, ja, kann man ganz normal kaufen. Und in Schweden ist das auch auf dem Kunstlegen. Die ersten, diese 100 Kilometer von Abisko bis...
Ja, wie heißen die ganzen Orte? Weiß ich auch nicht mehr, aber...
Quickjock, keine Ahnung. Genau,
wahrscheinlich die schönste Passage.
Egal.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Auf jeden Fall ist da ein Dorf nach 100 Kilometern, was ja auch so die Kernroute des Ganzen ist. Ja, und jetzt hast du von so vielen Steigen und Trails berichtet. Was war denn so dein Lieblingstrail von all denen? Jetzt mal vielleicht auf das ganze Erlebnis oder auf die Natur bezogen. Ja, uns fällt das auch immer schwer, die irgendwie miteinander zu vergleichen, weil jeder Trail irgendwie seine Up and Downs so ein bisschen hatte. Aber was würdest du so empfehlen, vielleicht für Leute, die jetzt mal ihren ersten Trail so machen wollen und nach einem ganz besonderen vielleicht suchen?
Boah, schwierig. Weil, ne, wie du schon sagst, also die haben halt alle irgendwie was und alle Vor- und Nachteile. Und ich glaube, so eine pauschale Empfehlung ist natürlich auch schwierig, weil es auch darauf ankommt, ne, hat derjenige schon ein bisschen Erfahrung. Generell geht es jetzt um eine Wanderung wirklich auch mit Zelt, also eine Tracking-Tour. Ja, also ich fand den O-Track richtig schön in Patagonien. Der ist aber natürlich jetzt auch nicht so einfach zu wandern. Ja. So. Aber jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, da fand ich wirklich den Forststeig richtig toll.
Das hört sich ja echt spannend an. Also das sollten wir uns auch mal näher angucken. Ne? Gerade dieses komplette Wildcamping, was ja auch einer der Gründe ist, warum ich da jetzt nach Schleswig-Holstein fahre, weil ich da mal wirklich 10 Tage auch nur wildcampen kann, ohne Anmeldung, ohne alles. Und das hört sich ja schon sehr ähnlich auf jeden Fall an, nur dann noch mit einer etwas anderen Natur dann.
Ja. Ja, und man hat halt auch mega viele Single Trails. Also man läuft eigentlich richtig schön durch die Natur und dann hat man natürlich immer auch diese Peaks, wo man dann auf diesen Tafelbergen ist, so wie man es auch vom Malerweg kennt oder generell auch so, ne, wenn man schon mal so Bilder gesehen hat aus der sächsischen Schweiz. Deswegen also richtig, richtig schön. Und ich hatte halt auch das Glück, dass das super Wetter war. Also war schon fast zu warm. Aber in Deutschland für Leute, die ein bisschen Vorerfahrung mitbringen, weil man natürlich komplett autark unterwegs ist, kann ich den Forststeig auf jeden Fall.
Ich war auch noch nie in der Region überhaupt wandern. Nee, also das würde mich auch echt mal interessieren. Gerade auch im gesamten Osten, gern auch mal über die Grenze rübergehend. Ne, da gibt es ja auch sehr viele schöne Regionen, wo auch deutlich die Infrastruktur gerade noch ausgebaut wird. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch ein sehr spannendes Gebiet werden, ne, um da mal Tracking zu betreiben.
Ja, vor allem, Robert, wir haben ja immer West Coast Trail und alles im Westen immer gemacht. Westweg. Ja. Können wir mal uns den Osten ein bisschen angucken, ne?
Genau, genau. Westweg, die Westvariante, dann gibt es ja auch noch die Ostvariante. Genau.
Ja. Ich wollte noch zu der Frage so ein bisschen anknüpfen. Jetzt haben wir über deine Favorite Hikes gesprochen, die du schon gemacht hast. Aber bestimmt hast du auch eine Bucketlist. Gibt es dann irgendwie einen Trail, den du unbedingt mal machen möchtest? Du hast vorhin schon den PCT mal erwähnt. Ist der quasi auf deiner Bucketlist oder würdest du lieber was anderes laufen? Was sind da so deine Wünsche und Träume?
Boah, wo soll ich da anfangen? Also der PCT steht auf jeden Fall auf der Liste. Den würde ich sehr, sehr gerne mal wandern, mal gucken, ob es irgendwann mal passiert. Aber es ist jetzt noch nicht in naher Zukunft geplant, aber ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Schweden, da wart ihr ja auch schon auf den Kungsleden. Mhm. Da überlege ich jetzt auch tatsächlich, ob ich das im August mache, aber ich habe da nur 2 Wochen Urlaub. Deswegen überlege ich gerade, ob ich da irgendwie so eine Mischroute laufe aus Kungsleden und wie heißt da, muss ich einmal kurz hier, ich kann mir den Namen nicht merken, Patjelantaläden. Genau, ob ich da irgendwie so eine Mischroute wandere. Ansonsten wollte ich letztes Jahr eigentlich Tour de Mont Blanc wandern. Dann hatte ich aber leider Corona im August und habe dann gedacht, nee, schaffe ich nicht. Direkt irgendwie eine Woche später. Und ich würde gerne den Sky Trail wandern. Ich würde gerne Arctic Circle wandern. Ich würde gerne auf den Kilimandscharo. Auch wenn das jetzt nicht eine Fernwanderung ist. Ich würde gerne den Annapurna Track in Nepal wandern. Im Herbst wandere ich vielleicht den GR221 auf Mallorca. Mhm. Ach, und was ist das? Also ich will sie eigentlich alle laufen, ne? Ob es jetzt Madeira ist oder Korsika oder also. Ja.
Die Liste ist voll, ich merke schon.
Ja.
Das geht uns ja eigentlich ähnlich, ne? Also das einzige Kriterium ist natürlich immer die Zeit, die man dafür haben muss. Ja, und deswegen versuchen wir halt, wenn es nicht immer geht, mit diesen großen, weiten Trails, sondern auch vor der Haustür vielleicht nur mal so ein Wochenende oder so zu machen. Ist das auch etwas, was du manchmal machst? Also nur ein Overnighter oder mal ein Wochenende weg, dass du sagst irgendwie 50, 60, 70 Kilometer?
Ja, also ja, für nächstes Wochenende habe ich auf jeden Fall sowas geplant. Da geht es nach Hessen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ganz genau. In der Nähe vom Edersee mache ich eine kleine Trekking-Tour. Oder ich bin ja auch schon einige Etappen auch vom Moselsteig gewandert, so wie ihr ja auch.
Echt? Cool.
Genau, das habe ich auch mal ein paar Mal gemacht, also wo ich dann auch so 3 Tage hatte und dann auch in Koblenz gestartet bin und dann in die Richtung gewandert bin und dann irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Monate später dann angeschlossen habe an den Etappen. Genau, nee, das mache ich auf jeden Fall auch ganz gerne. Aber ne, wie Zeit, das Problem mit der Zeit. Ja.
Geld könnte auch ein Problem sein, ne? Wenn man sagt, man möchte den PCT hiken, ist natürlich auch finanziell ein bisschen das Problem, ja.
Du kommst ja auch aus Essen hier und hier haben wir natürlich auch spannende Trails, also Baldenersteig, Kettwig-Panoramasteig sind sicherlich Sachen, die du auch schon mal gelaufen bist, deswegen machst du auch Tageswanderungen dann öfter mal oder wirklich nur Trekking und wir haben ja auch den Deilbachsteig jetzt hier als nächsten neuen Trail bekommen mit 33 Kilometer, was natürlich auch schon eine ordentliche Tageswanderung ist. Bist du den schon mal gelaufen?
Ja, den bin ich jetzt tatsächlich vorletztes Wochenende gelaufen, aber nicht komplett, weil ich da auch ein bisschen spät los bin und einfach mal geguckt habe, mal schauen, wie lange ich durchhalte, auch weil es ja auch die erste Wanderung für mich dieses Jahr war. Da war ich, glaube ich, jetzt nur 19 Kilometer unterwegs. Genau, den bin ich.
Und wie war das so?
Fand ich eigentlich ganz gut. Nee, fand ich gut. Also hat mir gefallen. Und den Baldeneysteig bin ich natürlich auch schon ein paar Mal gewandert. Kettweger Panoramasteig auch. Und ich habe jetzt tatsächlich letztens überlegt, ob man die nicht auch wirklich eigentlich gut kombinieren könnte, sodass man da wirklich so eine kleine Fernwanderung draus machen könnte.
Das kann man auf jeden Fall mit dem Baldenersteig und dem Kettwig-Panoramasteig machen. Da ist man dann bei 63 Kilometer. Ich habe das damals mit einem Overnighter gemacht. Dann irgendwo, ja, in Fischlaken werden, die Ecke, glaube ich, oder bei Kettwig, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo habe ich da dann geschlafen und das hat dann super gepasst, also 2 gute Tagesetappen dann.
Ja, das müsste ich auch mal machen. Nee, aber ansonsten mache ich auch gerne echt viele Tagestouren hier in der Ecke. Also man glaubt das gar nicht, aber im Ruhrgebiet, wir haben so viele schöne Ecken.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Jetzt gerade auch im Essener Süden, da bin ich auch irgendwie schon so 1-2 Touren gelaufen. Oder dann haben wir ja hier den Neanderlandsteig direkt um die Ecke. Mhm. In Fellbad gibt es ganz viele schöne Stellen. Also ja, da bin ich regelmäßig auch auf Komoot unterwegs und schaue, wo ich da wandern kann.
Da findet man auf jeden Fall genug und ich habe ja auch den Baldenersteig schon sehr oft empfohlen und jetzt am 14. April ist auch so zum ersten Mal so ein kleines Wanderevent hier von der Stadt Essen. Also alle, die dann mal gerne wandern wollen, können vorbeikommen und man kann da zwischen 5 Trails auswählen. Das geht dann von 5 Kilometer los bis zum vollen Baldenersteig, 27 Kilometer. Und man hat dann eine gewisse Zeit, um diese Trails zu laufen. Dort gibt es auch ein paar Stationen, bei denen man sich dann melden kann. Und ja, je nachdem, was man dann gelaufen hat, bekommt man auch so eine Art Auszeichnung. Ich selber werde da nicht dran teilnehmen, weil ich parallel noch woanders wandern bin. Aber für alle, ne, die mal aus dem Ruhrgebiet hier kommen, mal bei einem kleinen Wanderevent mitmachen wollen und auch vielleicht mal sehen wollen, wie schön so ein Trail im Essener Süden sein kann, kann ich das echt empfehlen. Bist du denn da, Carrie, an dem Tag?
Nee, leider nicht. Ich bin da auch leider verhindert, aber ansonsten wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und deswegen kann ich das nur unterschreiben. Also kommt gerne vorbei. Der Baldeneysee ist richtig, richtig schön. Die ganze Gegend um den See kann man nur empfehlen. Also kommt vorbei.
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, aber eher eine allgemeinere Frage. Also du bist ja auch schon viel gereist, wir folgen uns auch schon auf Instagram und da habe ich auch gesehen, du hast ja dein Sabbatical gemacht und warst, glaube ich, auch auf den Galapagos-Inseln. Mhm. Das ist ja natürlich auch ein Traumziel für mich als Teeliebhaber einfach. Da wollte ich nochmal fragen, hast du da auch ein paar Wanderungen gemacht oder ist das dann eher so ein Urlaub, dass man da am Strand ist, sich die Tiere anguckt und das ist, also wie kann ich mir das so vorstellen, was kann man da dann für Aktivitäten machen?
Also auf den Galapagos-Inseln selber so richtig wandern, eher nein. Also das habe ich vorher ganz viel gemacht. Also ich war ja in Patagonien und in Ecuador bin ich auch viel gewandert und in Kolumbien auch. Aber auf den Galapagos-Inseln selber kann man sich halt viel angucken. Man ist viel schnorcheln, aber das auf jeden Fall. Und ich weiß, an dem einen Tag habe ich so einen selbstorganisierten Ausflug gemacht auf der Suche nach den riesigen Galapagos-Schildkröten. Das ist dann nachher für mich in so eine kleine Wanderung ausgeartet, weil ich halt nicht irgendwie $60 für ein Taxi ausgeben wollte. und habe dann für $2 den öffentlichen Bus genommen und bin dann von A nach B gelaufen. Das war dann nachher eine Wanderung, eigentlich so von der Kilometeranzahl. Aber ansonsten ist es schon eher so, dass man Schnorchelausflüge macht oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Genau, aber so ist jetzt, würde ich jetzt zum Wandern nicht unbedingt empfehlen. Aber auf jeden Fall für jeden, der Tiere liebt, ein Muss. Ein Muss. Also es war einfach auch noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Also man kennt ja so die Bilder von den ganzen Seelöwen, die dann da so liegen. Und dann dachte ich so, ja, da liegen dann so 3, 4 und es sind einfach 300, 400. Und Wahnsinn, du bist dann auch am Strand und die liegen neben dir, du schwimmst und die schwimmen an dir vorbei und gucken dann auch ganz neugierig und ja, es war toll. Also ich war ganz traurig, als ich da weg musste.
Okay, super.
Ja, nicht schlecht. Wenn ich gerade mal so auf die Uhr gucke, wir haben schon echt lange geredet, gibt sicherlich auch noch tausende Fragen, die wir dir hier stellen könnten. Ich denke mal, wenn ihr, also die Zuhörer, noch Fragen haben, Carrie, dann können sie das sicherlich dir auch irgendwie per Instagram mal stellen. Wir verlinken auch gern mal dein Profil dort oder auch einfach in den Kommentaren. Ansonsten, wo kann man dir noch folgen? Also bei YouTube, bei Einfach Carrie, dein YouTube-Kanal, und ich glaube auf TikTok, da machst du auch Inhalte?
Genau, bei TikTok bin ich auch. Wobei mein Fokus ist schon YouTube und Instagram. Also da könnt ihr mir gerne folgen. Und wie Robert gerade gesagt hat, spammt mich voll mit Fragen, Kommentaren. Ich freue mich. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Fragen habt, würde ich sagen, machen wir im Zweifel auch noch mal eine zweite Folge.
Sehr gerne.
Genau, also ich würde mich freuen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Mal eine ganz andere Perspektive, was wir so normal auch nicht haben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch beiden auch schon mal eine schöne Woche. Ich denke mal, dass wir auch in ein paar Wochen erst die nächste Folge machen können, weil ich jetzt auch selber auf dem Schleswig-Holstein-Steig unterwegs sein werde, dann auch sicherlich viel davon erzählen kann. Und deswegen, ja, hören wir uns dann und dann besprechen wir alles Weitere.
Cool. Perfekt, super.
Dann vielen Dank euch nochmal.
Ebenso, ciao.
Alles klar.
Tschüss. Ciao. Ciao.